steht die Kaukasusrepublik Georgien vor einem Umsturz. Nach dem Wahlsieg der Regierungspartei Georgischer Traum rief die Opposition zu Massenprotesten auf. Die pro-westliche Präsidentin des Landes erklärte, der Urnengang sei gefälscht und eine so wörtlich russische Spezialoperation gewesen. Der Westen, insbesondere die Europäische Union, hatte dem Land bereits im Vorfeld mit Konsequenzen gedroht, sollte die Opposition die Wahl nicht gewinnen. Sprechen möchte ich jetzt mit dem AfD-Europaabgeordneten Hans Neuhoff. Er war im Rahmen der OSZE-Mission Wahlbeobachter in Georgien. Herr Neuhoff, ich grüße Sie. Die OSZE spricht nicht von Wahlfälschungen, jedoch von Beeinflussung wie Druck auf Wähler und Stimmenkauf. Wie haben Sie die Abstimmung vor Ort wahrgenommen?
Die OSZE und die Unterorganisationen, die zur Wahlbeobachtung in Georgien waren, unterscheiden in der Bewertung im Nachgang zwischen dem Wahltag selbst und dem Geschehen, das davor stattgefunden hat. Am Wahltag selbst hat man, obwohl man, wie ich sagen möchte, intensiv gesucht hat, nichts Substanzielles gefunden, was man hätte beanstanden können. Das war auch das Fazit in der Pressekonferenz. Und deswegen hat sich die Kritik insbesondere in die Zeit oder auf die Zeit verlagert vor den Wahlen selbst, vor dem Wahltag selbst. Und dort wird eben berichtet, dass Druck ausgeübt worden sei, dass Stimmen gekauft worden seien und so weiter. Das sind natürlich alles Dinge, die man behaupten kann, die aber nicht bewiesen sind. Und man kann das genauso gut bestreiten. Es ist also im nicht überprüfbaren Bereich. Im streng überprüfbaren Bereich, also dort, wo wir vor Ort waren, war die Zahl der zu beanstandenden Vorfälle außerordentlich gering. Und deswegen lautete eben auch am Sonntag früh, also am Tag nach der Wahl, das Fazit des Statistikers der OSZE, der über 2000 Berichte von den Teams ausgewertet hat, die zur Beobachtung ins Land ausgeschwärmt waren, dass wir einen spannungsreichen, aber insgesamt korrekten Wahltag hatten, dass es wenige Vorfälle gegeben habe, die aber die Integrität, das heißt die Korrektheit der Wahl insgesamt nicht anfechten können.
Die Europäische Union hatte im Vorfeld mit dem Ende des Beitrittsprozesses gedroht, sollte es in Georgien zu Wahlfälschungen kommen. Das könnte man auch übersetzen mit, sollte die Opposition die Wahlen nicht gewinnen. Am Sonntag drückte sich der Außenbeauftragte Josep Borrell dann etwas vorsichtiger aus und forderte, mögliche Unregelmäßigkeiten zu untersuchen. Hat Brüssel regelrecht auf Gründe gewartet, um die Wahl für gefälscht zu erklären?
Also man war daran interessiert, das kann ich sicherlich über die EU-Delegation sagen, alles, was sich irgendwie interpretieren lässt, im Sinne von Druck, der ausgeübt wurde, auf Kontrolle, die ausgeübt wurde, das so weitgehend wie möglich in diesem Sinne dann auch zu interpretieren und auch als Beleg dann anschließend in die Berichte einzufügen. Dinge, von denen ich sagen würde, die hätte man sehr wohl auch anders interpretieren können. Ich nenne Ihnen mal ein konkretes Beispiel. Wir kommen also an einer Wahlstation an, an einem Wahllokal. Das Lokal liegt 50 Meter zurückversetzt von der Straße. Wir parken also vorne an der Straße. Ein Weg führt zu diesem Lokal hin. Man sieht auch vor dem Lokal selbst Leute hin und her gehen. Und an der Straße selbst stehen also vier Männer. So, und schon bei unserer Ankunft, als wir den Bus parkten, wurde also gleich der Kommentar losgelassen, warum stehen die da? Naja, dann könnte man sagen, die stehen halt da. Es ist eben Wahltag und die haben sich da vielleicht jetzt zufällig getroffen und die stehen da und reden eben noch ein bisschen. Das wurde sogleich als ein Verdachtsmoment interpretiert, dass die also diejenigen, die zur Wahl ankommen, dann gleich zu manipulieren, versuchen unter Druck zu setzen, versuchen etc. Im Wahllokal selbst, wo wir das also konkret beobachten konnten und übrigens auch filmen durften selbst, habe ich keinen einzigen Vorgang gesehen, wo versucht wurde, auf eine Person einzuwirken, sie anzusprechen beim Wahlvorgang selbst. Und insofern gibt es auch, da war Einhelligkeit bei uns im Team, diesbezüglich nichts zu beanstanden. Gleichwohl hat man im Nachhinein dann versucht, solche Ereignisse, wie ich sie Ihnen eben geschildert habe, oder auch ähnlich gelagerte, genau in dieser Richtung zu interpretieren. Das heißt, man hat danach gesucht. Warum hat man danach gesucht? Weil man, wenn man solche Wahlfälschungen oder Manipulationsversuche nachweisen kann, dann hat man gewissermaßen einen doppelten Trumpf in der Hand. Wenn nämlich die Opposition die Wahl gewonnen hätte, hätte man sagen können, seht her, obwohl versucht worden ist, Druck auszuüben auf die Wähler, hat sich die Opposition, hat sich das Gute durchgesetzt. Im umgekehrten Fall, beim Sieg der Regierungspartei des georgischen Traums, von dem ja nun also auszugehen ist, kann man sagen, es ist in einer Weise im Vorfeld und auch am Wahltag selbst manipuliert worden, der die ganze Sache in Frage stellt. Das war ein erkennbares Interesse und die Gründe dafür, die lassen sich natürlich auch benennen, denn die Wahl in Georgien war eben nicht nur eine einfache Parlamentswahl in Georgien, sondern sie steht in einem größeren geopolitischen Zusammenhang.
Herr Neuhoff, Georgiens Präsidentin sprach von einer gestohlenen Wahl. Sie und die Opposition riefen zu Massenprotesten auf, die es in der Hauptstadt Tiflis auch gab. Was nicht zu erkennen ist, sind konkrete Anzeichen für eine sogenannte Farbenrevolution. Fällt ein solcher Umsturz aus oder verzögert er sich nur?
Also, wir stehen hier in einer sehr, wir sind in einer sehr kritischen Situation, was das betrifft. Die Dramaturgie des Geschehens ähnelt sehr stark dem, was wir aus den früheren Farbrevolutionen kennen. Das heißt, eine Wahl wird angezweifelt. Man erklärt, dass man sie anfechten will. Die Oppositionsparteien erklären, dass sie die Sitze, die sie gewonnen haben, gar nicht einnehmen wollen. Das heißt, man wird sich weigern, parlamentarisch überhaupt zusammenzuarbeiten. Die weitere Dramaturgie sieht vor, dass die Regierungspartei und die Regierung, die sie stellen wird, systematisch delegitimiert werden soll, als ein Unrechtsregime hingestellt werden soll. Es wird zu wiederholten Versammlungen kommen, so wie wir sie jetzt schon in den letzten beiden Tagen gesehen haben. Die westliche Presse wird das sehr stark unterstützen und auf diese Art und Weise soll dann ein Klima geschaffen werden, das insgesamt eine breite Mobilisierung ermöglicht und auf diese Art und Weise dann eben auch Umsturzszenarien, wie wir sie in Kiew beim Euromaidan ab Dezember 2013 erlebt haben. Die Staatspräsidentin erweist sich aus meiner Sicht, wenn ich das sagen darf, als eine schlechte Demokratin im Nachhinein, denn sie anerkennt das Wahlergebnis nicht. Die Drastik der Sprache, die sie dabei wählt, zeigt, dass die Sache, dass das Ergebnis sie getroffen hat, dass sie es so nicht erwartet hatte. Und da sie selbst natürlich jetzt als Staatspräsidentin eine exponierte Position hat und sich an die Spitze gewissermaßen dieser Oppositionsbewegung stellt, ist zu befürchten, dass das Ganze einen Eskalationsweg beschreitet. Was dagegen spricht, ist doch die Deutlichkeit des Wahlergebnisses und eben die Tatsache, dass große Teile der Bevölkerung, das hat man auch in den sonstigen Gesprächen bemerkt, eine solche Eskalation eigentlich nicht will. Von daher ist die Situation im Moment offen, aber man muss davon ausgehen, dass die NGOs, dass die Oppositionsparteien unter Führung der Staatspräsidentin versuchen werden, das Ganze weiter zu schüren.
Die Präsidentin ist ethnische Georgierin, jedoch in Frankreich aufgewachsen. Sie war Schülerin des US-Geostrategen Zbigniew Brzezinski und hat erkennbar eine westliche transatlantische Denkweise. Welche Rolle spielt sie als Scharnier zwischen der Politik in Georgien und dem Westen?
Ja, genau die, die Sie gerade beschrieben haben. Sie ist eine Akteurin, man könnte auch sagen, eine Agentin westlicher Interessen. Das ist nicht nur sie, sondern das sind auch wichtige andere Oppositionspolitiker ebenso, die typischerweise in den USA studiert haben, die auch in Organisationen tätig sind in Georgien selbst, die aus dem Westen finanziert werden. Insofern haben wir hier ganz klar es zu tun, auch mit einer geostrategischen Auseinandersetzung zwischen den Führungsmächten USA und Russland auf der anderen Seite, die hier über Stellvertreter seien, dass Organisationen seien, dass Personen ausgetragen werden.
Welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach, Herr Neuhoff, westliche Organisationen, vor allem auch Stiftungen wie die Soros-nahen Demokratieexporteure in Georgien?
Also, die sind gewissermaßen die Strippenzieher im Hintergrund, die in bestimmten sozialen Gruppierungen Georgien selbst dann ihren Ansprechpartner, ihren Counterpart, wenn sie so wollen, finden und in der bekannten Weise das Ganze dann aufziehen. Die liefern das Know-how, die liefern die Finanzen, die liefern auch den ideologischen Überbau und natürlich den Andockpunkt, den Anschlusspunkt im Westen selbst, sodass hier tatsächlich eine Westorientierung erkennbar ist, die aber im Wesentlichen innerhalb dieser Gruppierung zunächst einmal verbleibt. Und deswegen geht es darum, jetzt mit Hilfe der sozialen Medien, mit Hilfe auch privater Fernsehkanäle und so weiter, breitere Bevölkerungsteile zu erreichen, um zu einer breiteren Mobilisierung insgesamt zu gelangen. Das ist die Voraussetzung natürlich. So ist es auch in der Ukraine gelaufen. Und es ist nach meiner Einschätzung im Moment offen, ob das in Georgien auch gelingen wird. Denn die Georgier haben natürlich das tragische Beispiel, das tragische Schicksal der Ukraine unmittelbar vor Augen. Das heißt, die Ukraine ist in einen Krieg hineingedrängt worden, letztlich in einen als Stellvertreter in einer Auseinandersetzung zwischen den benannten geopolitischen Akteuren. Und die Georgier wissen nur zu gut, dass ihnen das selbst auch drohen könnte. Es hat ja schon 2008 den georgisch-russischen Krieg gegeben, der nur 10 Tage dauerte, weil die Kräfteverhältnisse einfach zu ungleich sind. Aber vergessen wir nicht, auf dem NATO-Gipfel im April 2008 in Bukarest, auf dem ja verkündet wurde, der Beschluss verkündet wurde, dass die Ukraine NATO-Mitglied werden soll, wurde im selben Atemzug auch Georgien genannt, dass auch Georgien NATO-Mitglied werden soll. Und Saakaschwili hat sich ja damals schon ermuntert gefühlt, den Südossetien-Konflikt neu zu eröffnen, in der Erwartung, dass er Unterstützung von der NATO damals schon erhält. Die ist ihm verweigert worden. Deswegen dauerte der Krieg auch nur so kurz. Aber das ist natürlich den Georgiern in frischer Erinnerung und man fürchtet sich davor, dass es zu einer erneuten militärischen Auseinandersetzung mit Russland kommen könnte. Und deswegen hat ja auch der georgische Traum in sehr geschickter Weise im Wahlkampf diese Alternative zwischen Krieg und Frieden ins Zentrum seiner Kampagne gestellt. Das mag populistisch erscheinen auf den ersten Blick, tatsächlich ist es aber realistisch. Wer hätte denn gedacht, dass das in der Ukraine sich so hochschaukeln würde? Noch 2018 hatten wir eine Fußballweltmeisterschaft in Russland. Putin war noch eine durchaus wohlgelittene Person, auch auf dem internationalen Parkett. Und innerhalb kürzester Zeit ist das Ganze dann nach dem Amtsantritt Joe Bidens eskaliert, forciert worden und eskaliert. Und die Georgier wissen nur zu gut, dass man sich hier auf ein sehr unsicheres Terrain begibt, wo ihnen eben ein ähnliches Schicksal drohen kann wie den Ukrainern. Und das wollen sie auf gar keinen Fall.
Georgien liegt an der Südflanke Russlands, ist ein Transitland in Richtung Iran. Welche geopolitischen Konflikte erleben wir konkret in Georgien und dem südlichen Kaukasus?
Also man muss wissen, dass Georgien auf der Speisekarte der NATO und der EU steht. Das habe ich eben schon gesagt. Und auf der anderen Seite gehört Georgien eben zu dem, was Russland als sein nahes Ausland definiert. Das heißt, als den Bereich von Staaten, in denen unmittelbare russische Interessen bestehen, insbesondere Sicherheitsinteressen, aber auch Wirtschaftsinteressen, und wo Russland eben klargemacht hat, dass es eine Intervention, ein Vordringen des Westens, der NATO und der EU bis an die russische Grenze nicht dulden wird. Das kann man natürlich kritisieren nach ganz allgemeinen Begriffen, aber das geostrategische Spielfeld ist eben ein Spielfeld, in dem es nur um Macht geht und wo es bei dem Kampf um die Macht keinen Schiedsrichter gibt. Das ist einfach so realistisch betrachtet. Und deswegen können Sie jetzt also an internationalem Recht aufrufen, was Sie wollen. Tatsache ist, dass Großmächte sich so verhalten, dass sie ihre Interessen im Zweifelsfall durchsetzen. Und so hat das die russische Führung ja auch ganz klar angekündigt. Und so ist es in der Ukraine dann auch erfolgt und so droht es in Georgien. Es geht also um Machtverhältnisse zwischen zwei Großmächten im Wesentlichen. Was Georgien jetzt von der Lage her betrifft, betrifft das zum einen das Schwarze Meer natürlich, den Zugang zum Schwarzen Meer, die Kontrolle des Schwarzen Meeres, dann aber auch die russische Südflanke, denn Georgien ist Grenzstaat zu Russland. Es betrifft aber insbesondere auch den Korridor, den Energiekorridor, den Georgien darstellt, denn es gibt eine sehr bedeutende Pipeline, die Baku-Tiflis-Ceyhan-Pipeline, die in die Türkei führt von Baku aus. Parallel dazu im Übrigen noch eine Gaspipeline, die sogenannte Südkaukasus-Pipeline, die außerordentlich wichtig sind, um den Westen mit dem Öl vom Kaspischen Meer zu versorgen und damit die Unabhängigkeit vom russischen Öl zu befördern. Also da springt es förmlich ins Auge, dass hier ein Interessensgegensatz besteht. Die Russen möchten hier natürlich eine gewisse Kontrolle bewahren. Der Westen möchte genau das Gegenteil. Und die Verbindung dieser beiden Komponenten, also des Machtbereichs, der Einflusssphäre, welche der Westen und Russland auf der anderen Seite beanspruchen und realisieren können, und diese außerordentlich wichtige Pipeline-Verbindung von Baku in die Türkei, sind die wichtigsten Punkte, an denen sich dieser Konflikt entzündet.
Herr Neuhoff, der Westen markiert die gegenwärtige Regierung in Tiflis als pro-russisch. Andere Beobachter glauben, dass es der georgischen Führung mehr um wirtschaftliche Fragen wie den Tourismus aus Russland und den Export von Mineralwasser geht. Auffallend war, dass die georgische Führung bereits vor Monaten angekündigt hat, sich bei den Osseten für den Krieg von 2008 zu entschuldigen. Sehen Sie Anzeichen, dass Tiflis versucht, den andauernden Territorialkonflikt mit Südossetien und auch Abchasien zu entspannen? Ein Konflikt, der jederzeit zum Krieg führen kann.
Im Wahlkampf ist das erklärt worden, und die graue Eminenz im Hintergrund des georgischen Traums, der Partei Georgischer Traum, also der Milliardär Iwanischwili, hat gute Verbindungen nach Moskau. Und ich nehme an, dass es dort Absprachen in der Richtung gibt. Das heißt, dass, wenn es gelingt, die Situation jetzt im Lande so zu stabilisieren, dass der EU-Beitritt und ein NATO-Beitritt Georgiens zunächst einmal vom Tisch sind, dass es dann auch Zugeständnisse der russischen Seite geben wird, was den Status von Südossetien betrifft. Sie haben ganz recht, das Verhältnis der Georgier zu den Russen ist ambivalent. Es gibt starke wirtschaftliche Interessen. Der wichtigste Exportartikel aus Georgien nach Russland ist der Wein. Georgien ist ein bedeutendes Weinbauland und Russland ist der größte Abnehmer, und zwar seit Jahrzehnten. Die Georgier sehen natürlich nicht ein, dass sie jetzt gewissermaßen stellvertretend irgendwelche Sanktionen gegen Russland praktizieren sollen, während der Westen das nur sehr selektiv tut und auch hier einmal mehr gewissermaßen stellvertretend andere vorschicken will. Wie gesagt, die Bewertung läuft im Moment darauf hinaus, dass der Beitrittsprozess zur EU gestoppt bleibt, bis auf Weiteres, wenn das Wahlergebnis sich bestätigt, jetzt auch bei den Nachzählungen, die angekündigt sind. Und ich erwarte nichts anderes, als dass sie bestätigt werden. Dann haben wir eine gegebene Situation, die eben bedeutet, dass dieser Prozess gestoppt ist und damit wird auch eine Neuorientierung der Akteure beginnen. Gleichzeitig, wir haben davon schon gesprochen, ist davon auszugehen, dass die Opposition, die zivilgesellschaftlichen Organisationen etc. versuchen werden, das Ganze weiter hochzuschaukeln. Insofern eine sehr spannungsgeladene Situation und es ist nur zu hoffen, dass die Akteure, die Verantwortlichen mit Realitätssinn an die Dinge herangehen und nicht dafür sorgen, dass Georgien zu einer zweiten Ukraine wird.
Herr Neuhoff, haben Sie vielen herzlichen Dank für das Gespräch und die interessanten Informationen.
Sehr gerne.